Willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland mit der Ausgabe vom Montag, den 21. Juni. Für die Zusammenstellung verantwortlich ist der Fabian mit folgenden Themen. Vortrag von Wolfram Wette, Kreuzzug gegen den Bolschewismus, NS-Propaganda zur Rechtfertigung des Überfalls und deren Fortwirkung im Kalten Krieg. Kartenstraße 19 ruft zum Widerstand gegen Abriss auf. Rechter Angriff von Robert H. auf zwei Antifaschisten in der Unterviere. Mehr als 300 Menschen bei Antifa-Demo als Reaktion auf die jüngsten rechten Gewalttaten. Griechenland stuft Türkei als sicherer Drittstaat ein. Und zu guter Letzt noch ein Ausschnitt aus dem Interview mit dem Betroffenen der rassistischen Hetzjagd durch den Stühlinger. Zum 80. Jahrestag des Überfalls Nazi-Deutschlands auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 findet am heutigen Montag um 19 Uhr im Freiburger Vorderhaus ein Vortrag des Historikers Wolfram Wette statt. Er trägt den Titel »Kreuzzug gegen den Bolschewismus – NS-Propaganda zur Rechtfertigung des Überfalls und deren Fortwirkung im Kalten Krieg«. Am Morgen des 22. Juni 1941 überfiel die deutsche Wehrmacht die Sowjetunion. 27 Millionen SowjetbürgerInnen kamen in der Folge ums Leben. Wolfram Wette war Professor für Neueste Geschichte am Historischen Seminar der Universität Freiburg. Wir haben vor dem Vortrag mit Wolfram Wette gesprochen. Wie wurde der Überfall propagandistisch begleitet?
Zunächst muss man wissen, es war ein gut vorbereiteter Überfall. Die deutsche Propaganda hatte ein Verwirrspiel inszeniert, sodass niemand so recht wusste, was die deutsche Politik eigentlich will. Für die Soldaten hatte strenge Geheimhaltung gegolten, sodass also der Überraschungseffekt großenteils funktioniert hat. Die Soldaten haben allenfalls so das Gefühl gehabt, dass irgendetwas in der Luft läge. So haben sie sich in Tagebüchern und Briefen jedenfalls ausgelassen. Aber was Genaues wusste man nicht. Und nun stand ja die politische Führung Deutschlands vor der großen Frage, wie rechtfertigen wir dieses gigantische Kriegsunternehmen? Man muss versuchen, sich vorzustellen, was sehr schwierig ist, wie ich weiß, dass an jenem 22. Juni 1941 3 Millionen deutsche Soldaten Richtung Osten losmarschiert sind. Und das vor dem Hintergrund der Tatsache, dass seit 1939 ein Nicht-Angriffspakt und ein Freundschaftspakt zwischen Hitler-Deutschland und Stalins Russland bestand und dass tatsächlich in den Jahren 1939-40 bis Mitte 1941 die Feindseligkeiten auf beiden Seiten massiv nachgelassen hatten und sich viele Menschen darauf eingerichtet hatten, dass dieses zwar unnatürliche Bündnis zwischen Deutschland und Sowjetunion, dass das bestand, dass das den Frieden würde halten können, obwohl es ja ein ganz unnatürliches Bündnis war, das viele Menschen überhaupt nicht verstanden haben. Und viele vermochten nicht, das auch mit Sicherheitsbedürfnissen zum Beispiel zu analysieren. Also, jetzt standen die Propagandisten vor der Aufgabe, wie es Propagandisten von Angriffsländern immer tun müssen, den eigenen Leuten klarzumachen, warum sie kämpfen sollen. Ergo hat man den Spieß umgedreht, so wie das angreifende Länder immer tun. Sie haben den eigenen Angriffskrieg in Verteidigung umgelogen und sie haben generell behauptet, dass diese Sowjetunion seit Jahren ihre bolschewistische Ideologie über Europa und die Welt verbreiten wolle und das alles nur der Vorbote von aggressiven Handlungen sei und man deswegen dieser Aggression, die von dort ausgehe, den eigenen Verteidigungswiderstand entgegensetzen müsse. Und das alles musste jetzt noch mit zusätzlichen Argumenten verbrämt werden. Und da kommen wir dann eben auf die Vokabel vom Kreuzzug gegen den Bolschewismus.
Welche Bilder wurden dort vom Feind gezeichnet?
Meinen Sie jetzt Bilder in Worten oder tatsächlich die Propagandabilder, die ja auch
Sprachbilder im die Propagandabilder, die Sprachbilder.
Die Sprachbilder. Man muss vielleicht noch ein paar Worte sagen zu dem Begriff Bolschewismus. Also Kreuzzug gegen den Bolschewismus war ja eine maßgebliche Propagandaform der Zeit. Bolschewisten waren ursprünglich die Mitglieder der Mehrheitspartei der sozialdemokratischen Partei Russlands. Das waren die Bolschewiki. Und das war eine Selbstbezeichnung. Aber im Laufe der Jahre, noch im Ersten Weltkrieg bis hin zur deutschen Novemberrevolution 1918, wurde der Begriff mehr von den Gegnern der Bolschewiki gebraucht als von diesen selbst und war bereits ein politischer Kampfbegriff, in den sich alles Mögliche mischte. Also da mischte sich hinein Angst vor der Revolution, Gottlosigkeit, Diktatur, Gewalttätigkeit. Es war ein schon 1918 negativ besetzter Begriff. Da gibt es zum Beispiel, kann man in den Quellen die Äußerungen eines Marineoffiziers finden, der einen Angehörigen der deutschen Volksmarinedivision, die in Berlin stationiert war und die sich auf die Seite der Revolutionäre geschlagen hatte, bezeichnet hat als jüdischer Bolschewik. Und daran kann man ablesen, dass eigentlich diese Kombination von Angst vor dem Bolschewismus bereits mit dem Jüdischen kombiniert wurde und zu einem Feindbild aufgebaut wurde, das eigentlich nur noch das Böse und den Bösen zeigte und der rationalen Analyse, was da wirklich geschah, gar nicht mehr zugänglich machte.
Ihr Vortrag am Montag soll dann auch nicht nur die Zeit des Zweiten Weltkriegs, sondern auch die Folgezeit beleuchten. Sie kritisieren in gewisser Weise auch die Kooperation der BRD mit den westlichen Siegermächten. Warum hat diese Kooperation nicht viel zur Demokratisierung Deutschlands beigetragen?
Naja, ich kritisiere das nicht. Ich stelle das zunächst mal fest, dass die Westdeutschen eigentlich das einzige Land auf der Welt waren, die sich an dem alten Feindbild festhalten konnten. Viele mussten ja umdenken. Es gab ja diese Anti-Hitler-Koalition bestehend aus den Amerikanern, den Briten, den Franzosen und den Russen. Und jetzt brach diese Koalition am Kriegsende auseinander, weil die Vorstellungen, wie die Welt künftig gestaltet werden sollte, nun weit auseinander klafften. Und jetzt trat das, was latent immer vorhanden war, nämlich die Angst vor dem Bolschewismus, oder jetzt sprach man verstärkt vom Antikommunismus, das trat jetzt stärker hervor. Und so konnten sich die Teile der deutschen Eliten, die in den westlichen Besatzungszonen der späteren Bundesrepublik waren, die konnten sich jetzt neu am Alten orientieren. Der Feind blieb für sie der gleiche. Bisher war es der jüdische Bolschewismus im Osten, wie man ja die Sowjetunion feindbildmäßig beschrieben hat. Und jetzt war man plötzlich zusammen mit den Alliierten wiederum in einer Konfrontation mit der Sowjetunion und konnte sich an dieser Kontinuität erfreuen und sich eine große Erleichterung damit schaffen, dass man gesagt hat, wir standen doch schon immer auf der richtigen Seite. Und so kam es jetzt auch zu Kooperation auf allen möglichen Gebieten zwischen den alliierten Siegermächten auf der einen Seite und den Deutschen auf der anderen Seite, wobei etwa beim sogenannten Heldenklau betreffend die deutschen Raketenbauer die Sowjetunion genauso fleißig war im sogenannten Heldenklau, wie das die westlichen Mächte auch waren. Und für den Westen ist zu betonen, dass sich Männer, die zur Hitlerzeit als Propagandisten im Goebbels-Ministerium gearbeitet hatten, dass die nun ihre Kenntnisse und ihre Dienste den westlichen Geheimdiensten zur Verfügung stellten und auch in den wiederentstehenden deutschen Streitkräften eine kontinuierliche Rolle gespielt haben, sodass man sehen kann, wie dieses Feindbild, dieses antibolschewistische Feindbild mit dem jüdischen Vermisch, zumindest von der Novemberrevolution 1918 hinein in das Dritte Reich und dann ganz verstärkt bis in den Zweiten Weltkrieg hinein und über den Zweiten Weltkrieg hinaus die deutsche Politik betreffend ihren Umgang mit der Sowjetunion und dem späteren Russland geprägt hat.
In der Ankündigung Ihres Vortrags wird auch das Zitat offenbar ewige deutsche Trauma, die Russen kommen, erwähnt. In Auschwitz war das ein Freudenschrei hier zulande, aber wurde es propagandistisch genutzt.
Ja, wer in Auschwitz noch lebte, hat natürlich eine riesige Freude gehabt, dass jetzt die Rote Armee als Befreiungsmacht kam. Aber diejenigen deutschen Männer, die in der Sowjetunion gekämpft haben und die verbrannte Erde hinterlassen haben, die unendlich viele Dörfer und Städte dem Erdboden gleichgemacht haben, die dort am Kunst- und Kulturraub beteiligt waren, die Zivilbevölkerung extrem feindselig behandelt haben und Millionen von ihnen getötet haben, alles rechtswidrig, alles völkerrechtswidrig, die haben natürlich das Gefühl gehabt, wie ist denn das? Könnte es nicht passieren, dass die Russen jetzt mit uns machen, was wir mit denen ja schon gemacht haben? Also im Psychologischen würde man sagen, das ist eine klassische Projektion. Die deutschen Täter haben Rache gefürchtet, haben gefürchtet, dass es ihnen heimgezahlt wird. Und das hat in dieser Propagandaformel, die Russen kommen, das ist eine Beschwörungsformel, um wiederum Feindkonstellationen zu legitimieren. Das kam hier zum Ausdruck. Wer befürchtet hat, die Russen kommen, der hat nicht so sehr eine reale, aggressive Absicht hinter vermutet, sondern den Verdacht, es könnte einem selbst das passieren, was man den Russen angetan hat vorher im Krieg, 1941 bis 1945.
Ihr Vortrag am Montag blickt auch auf die Gegenwart. Im Ankündigungstext heißt es, die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland seien auf einem Tiefpunkt. Im Konfliktfall drohe Deutschland zum Schlachtfeld eines auch atomaren Krieges zu werden. Ist das jetzt mit Blick auf die Gegenwart nicht etwas arg hergeholt?
Ja. Das würde man etwas zurückhaltender formulieren können. Ich darf allerdings daran erinnern, als ehemalige Wehrmachtgeneräle auf Geheiß Adenauers 1950 im Eifelkloster Himmerod zusammensaßen, um sich ihre militärpolitische Zukunft auszudenken, da hatte man durchaus die Vorstellung, dass Europa erneut verteidigt werden müsse und wenn sein muss, dann auch mit Hilfe von Atomwaffen, sodass das dieser Gedanke ist in der Welt und er hat sicher auch in den kommenden Jahrzehnten fortgelebt. Aber ich möchte zum Gegenwärtigen doch vielleicht noch was sagen dürfen. Ich habe die große Befürchtung, dass diese Thematik, mit der ich auch berufsmäßig eng liiert war als Historiker im Militärgeschichtlichen Forschungsamt in Freiburg über 25 Jahre hinweg, dass der ganze Russlandkrieg im Bewusstsein unserer Bevölkerung immer mehr in den Hintergrund gerät. Man muss sich ja vorstellen, ein Wehrmachtssoldat, der 1945 aus dem Krieg gekommen ist und ihn überlebt hat, der war 1920 geboren, er war 1945 25 Jahre alt und wenn er noch leben würde, müsste er heute 101 Jahre alt sein und das ist ja eher unwahrscheinlich, sodass wir jetzt wirklich in der Phase drin sind, in denen miterlebende Zeitzeugen nicht mehr greifbar sind. Wir reden von der 14. Nachkriegsgeneration und ich mache darauf aufmerksam, dass wir die Generation nach 45 alle in Bezug auf den Krieg definieren, auch in unserer Wortwahl. Und so sehe ich die Notwendigkeit an solchen Jahrestagen wie dem jetzigen, dem 80. Jahrestag, dass wir wirklich ein Defizit füllen müssen, ein Wissensdefizit über diesen Krieg. Und denn nur, wenn wir die Dimension dieses Krieges richtig verstehen und die Dimension der Zerstörungen, die von Deutschen in der damaligen Sowjetunion angerichtet wurden, können wir uns vielleicht ein bisschen besser in die Mentalität der damals Angegriffenen und extrem Geschädigten hineindenken. Und das alles hat nun wirklich ganz konkret mit der aktuellen Politik zu tun. Die ist unter anderem deswegen an einem Tiefpunkt angelangt, weil viele von uns die russische Politik und die russischen Menschen nicht hinreichend verstehen.
Das sagt der Historiker Wolfram Wetter aus Waldkirch zum 80. Jahrestag des Überfalls Nazi-Deutschlands auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941. Hält er an diesem Montag um 19 Uhr im Freiburger Vorderhaus einen Vortrag mit dem Titel Kreuzzug gegen den Bolschewismus, NS-Propaganda zur Rechtfertigung des Überfalls und deren Fortwirkung im Kalten Krieg. Der drohende Abriss der seit 11 Jahren besetzten Gartenstraße scheint nun unmittelbar bevorzustehen. Der Architekt kündigte an, dass ab diesem Montag der Abriss erfolgen kann. Die Sachen sollen die Aktivistinnen räumen. Wir haben heute Morgen mit einer Vertreterin der Gartenstraße 19 gesprochen.
Die G19 seit 11 Jahren besetzt, von verschiedenen Gruppen immer mal wieder über die Jahre. Im Mai wurde jetzt bekannt, dass dem Abrissantrag für die G19 dem besetzten Haus und selbstverwalteten Ort stattgegeben wurde. Bebauungspläne gibt es aber für das Grundstück noch nicht. Die BesetzerInnen wurden nun aufgefordert, bis heute das Haus zu räumen. Am Telefon haben wir jetzt Bob von der G19. Wie habt ihr denn davon erfahren, dass heute bzw. ab heute wieder akut eine Räumung droht?
Ja, genau. Also wir haben am 12. Juni eine E-Mail bekommen von Johannes Platt. Das ist der Architekt, der im Auftrag von Walter Hafner agiert und mit dem wir bisher eben auch den mehr oder weniger unerfreulichen Kontakt hatten. Der hat eine E-Mail geschrieben, wo zahlreiche Vorwürfe drin waren, also dass wir irgendwie sehr dekonstruktiv kommuniziert hätten und dann eben dieses Ultimatum, dass wir bis heute das Vorderhaus und die Beikitchen, also das kleine Häuschen im Hinterhof, leer zu räumen haben und abrissbereit zu übergeben haben. Genau, und man würde uns dann auch eine Rechnung schicken für etwaig zurückbleibende Gegenstände im Haus. Genau, und es wird alles verschrottet. Das war im Prinzip so die Ansage. Und genau, das soll dann heute passieren.
Die Mahnwache ist heute schon ab 8 Uhr gestartet. Wie sieht's denn gerade aus? Ist da von Räumung schon eine Spur zu sehen?
Nein, bisher zum Glück absolut gar nicht. Es sind schon ein paar Leute hier. Es ist aber aktuell alles sehr entspannt, alles ganz ruhig. Ja, wir harren jetzt der Dinge, wir warten, wie es weitergeht. Und um 13 Uhr machen wir auch noch eine Kundgebung und freuen uns auch noch über alle Menschen, die vorbeikommen, uns zu unterstützen.
Was vielleicht dazu noch, was würde es denn für Freiburg bedeuten, wenn die G19 verschwindet?
Also die G19 ist ja eben einer der letzten selbstverwalteten Räume und mit der zentralen Innenstadtlage schwindet da eben ein Raum, wo Möglichkeit ist, für Gruppen sich zu treffen, eben ohne kommerzielle Zwänge, wo man sich hier kreativ ausleben kann, auch gerade in der Bike Kitchen, Fahrräder so in Hilfe zur Selbsthilfe repariert werden können. Es geht ein Ort der politischen Vernetzung und des Austausches verloren. Und auch ein Ort, wo aktiv Unterdrückungs- und Diskriminierungsformen diskutiert, reflektiert werden und versucht werden abzubauen. Also der Ort ist einfach letzten Endes ganz viel, nicht nur für Gruppen, einfach auch für einzelne Menschen, der einfach super viel bietet und das haben wir sonst in der Innenstadt nicht mehr. Ja, also jetzt ist gerade auch gestern der letzte Tag Späti gewesen, also die selbstverwalteten Räume schwinden hier und in der Innenstadt ist dann nicht mehr so viel übrig. Ja, und da haben wir echt keinen Bock drauf, sage ich mal so.
Mal mit einem Blick in die Zukunft, seht ihr denn noch Chancen darin, auch mit dem Besitzer bzw. mit dem Architekten nochmal in Kontakt zu treten bzw. da auch nochmal vielleicht, oder seht ihr da vielleicht auch noch die Chance, nochmal ins Gespräch zu kommen?
Also das kann ich ganz schwer sagen. Also es ist so, dass die Kommunikation von Seiten des Architektes, also wir hatten eigentlich eben keinen direkten Kontakt zu dem Eigentümer. Das ging alles immer über diesen Architekten. Die Kommunikation war von seiner Seite immer sehr aggressiv und wir wurden da eigentlich auch massiv unter Druck gesetzt. Auch Einzelpersonen wurden unter Druck gesetzt, dass sie irgendwie Namen rausgeben sollen, Personalien. Es wird schwer zu sagen, aber aus dem, was da bisher an Kommunikation gelaufen ist, weiß ich nicht, ob das nochmal konstruktiver wird.
Wie oder was ist euer Plan für die nächste Zeit, wenn heute zum Beispiel nicht geräumt wird?
Naja, also ich meine, die G19 und Bike Kitchen haben insgesamt viele Pläne. Also ich meine, während der Zeit der Pandemie wurde in dem Vorderhaus wahnsinnig viel gemacht. Und es ist wieder neu belebt worden. Es gibt ganz viele neue Gruppen, die da drin sind und die alle irgendwie so Pläne haben. Ich weiß nicht, wir würden wahnsinnig gerne eigentlich mal ein Straßenfest machen. Wir würden gerne mit den NachbarInnen auch nochmal in näheren Kontakt kommen. Es waren auch so Sachen geplant, wie das Haus irgendwie nachhaltig mit Wasser zu versorgen. Also irgendwie so in alle Richtungen gibt es eigentlich Pläne. Und es ist natürlich jetzt alles gerade unklar, aber wir haben eigentlich Lust und möchten das weiter gestalten. Wir möchten den Ort erhalten, beleben und hier einfach einen Raum für alle, die möchten, schaffen und die mit uns daran arbeiten wollen.
Hast du jetzt noch eine letzte Botschaft an die Hörerinnen von Radio Dreieckland?
Also wir freuen uns über jede Unterstützung heute, aber auch in den kommenden Tagen. Wir wissen gerade nicht, was passiert. Aber alle, die zwischendurch mal Zeit haben oder auch länger Zeit haben, kommt vorbei, unterstützt uns. Wir sind mit der Mahnwache vor Ort, sind immer Leute da. Wir freuen uns.
Das war Bob von der G19. Vielen Dank für das Gespräch.
Hört nun ein Interview mit den zwei jungen Antifaschisten, die am letzten Samstag, nachdem sie Robert H. als Faschisten bezeichnet haben, von diesen angegriffen wurde. Das Interview ist nachgesprochen.
Wie geht es denn den beiden Jugendlichen, die angegriffen wurden? Vorerst hatten sie natürlich durch den Angriff mit dem Pfefferspray Schmerzen am ganzen Körper. Das ging auch noch bis zum nächsten Tag. Psychisch waren sie meines Wissens unruhig und natürlich gerade, nachdem Hagermann am nächsten Tag wieder frei auf der Straße herumgelaufen ist, umso nervöser. Auch die Berichterstattung ist meiner Auffassung nach schmerzhaft für Menschen, welche so etwas erleben mussten. Aber ich denke, es geht wieder besser und die Solidarität, die sich auch bundesweit zu dem Fall zeigt, ist, denke ich, sehr bestärkend, auch gerade für die beiden.
Du sprichst die Berichterstattung an. In der Pressemitteilung der Polizei und bei der Badischen Zeitung findet sich nur die Sichtweise von Hagermann wieder. Ihr seid ja in Kontakt mit den angegriffenen Jugendlichen. Wie hat es sich denn laut Ihnen zugetragen?
Also zum einen wird ja in der Pressemitteilung und in der BZ davon gesprochen, dass der Nazi angegriffen worden ist, wobei sich das tatsächlich so abgespielt hat. Es gab tatsächlich ein Wortgefecht, welches vorausging, wo die zwei Jugendlichen Hagermann als Faschisten bezeichnet haben, worauf Hagermann eben den zwei Jugendlichen hinterherrannte und diese mit Pfefferspray besprühte, filmte und ein Passant, der dazwischen kam, mit dem Messer angegriffen worden ist. Alle Zeuginnen, die das gesehen haben, berichten das, was die Jugendlichen auch sagen. Aber die BZ und die Polizei lässt das halt einfach komplett aus und berichtet nur die Version Hagermanns. Der hat ja schon ein Verfahren am Laufen wegen gefährlicher Körperverletzung und trotzdem wird einfach nur seine Auffassung irgendwie dargestellt in der Zeitung.
Die zwei Jugendlichen waren auf dem Weg vom Einkaufen und waren auch nicht wirklich auf Konfrontation vorbereitet. Aber dann ist eben dieser Fascho an denen vorbeigelaufen und die wollten das nicht so stehen lassen, haben ihn eben dann als Fascho bezeichnet, weil es irgendwie das Mindeste ist, wenn ein Fascho in deiner Gegend rumläuft. Und daraufhin sind die beiden weitergelaufen und nach kurzer Zeit konnten sie feststellen, dass er ihnen eben hinterher rennt und direkt mit dem Handy gefilmt hat. Die Vermutung der beiden war, dass er sie festhalten möchte, um sie dann der Polizei auszuliefern. Also das hat er auch gesagt anscheinend. Bleibt stehen, ich zeige euch wegen Beleidigung an. Das hat wahrscheinlich den Hintergrund, dass er an die Namen der beiden Antifaschistinnen kommen wollte, weil durch so ein Verfahren kommt er eben an die Namen.
Die zwei Antifaschistinnen wollten nicht gefilmt werden von dem Nazi und so hat halt der eine von ihnen die Kamera zugehalten. Hagermann hat direkt sein Pfefferspray gezückt und abgedrückt. Die zwei konnten zwar erst ausweichen und auf die Nachfrage, warum er sie pfeffert, war seine Antwort ein weiterer Schuss mit dem Pfefferspray, diesmal direkt ins Gesicht der einen Person, der anderen Person auf den Hinterkopf. Die zwei waren halt direkt irgendwie außer Gefecht und wollten irgendwie nur weg von der Situation. Dann kam halt dieser unbeteiligte Passant dazu, der den Antifaschistinnen geholfen hat, hat sie mit Wasser versorgt, die Augen ausgespült. Und nach einer kurzen Erzählung, was passiert ist und was Hagermann für ein Mensch ist, hat sich die Person direkt dazwischen gestellt und gesagt, hey, was soll das, warum greifst du Jugendliche an? Der war ganz solidarisch mit den Antifas und diese sind daraufhin weggekommen.
An dieser Stelle nochmal einen großen Dank an die solidarische Person, weil das wirklich nicht Selbstverständliches ist, dann auch mit Körpereinsatz diese Jugendlichen zu schützen. Großen Dank an die Person und gute Genesungswünsche.
Was ist dann mit dem Mann passiert, der sich schützend vor die Jugendlichen in den Weg gestellt hat?
Da ist so ein bisschen eine Lücke in der Erzählung, weil die zwei Jugendlichen dann weggerannt sind. Also auch, weil die eine Person wirklich nichts mehr gesehen hat, weil sie das Pfefferspray mitten in die Augen bekommen hat. Und ab da sind es dann Erzählungen von anderen Leuten.
Wir wissen aber zum Beispiel von einer Zeugin, dass es ein Wortgefecht zwischen denen gab, wo halt eben der Unbeteiligte gefragt hat, warum er denn hier Jugendliche angreifen würde, was es soll. Und irgendwie kam dann durch die Nachbarschaft so der Ruf, hey, pack das Messer weg, was tatsächlich von mehreren Zeuginnen gehört worden ist. Und dann kam es anscheinend zu dem Angriff. Relativ schnell war dann auch schon die Polizei da, welche wahrscheinlich schon im Vorhinein von Hagermann gerufen worden ist. Und auch ein Krankenwagen kam sehr schnell. Hagermann wurde mitgenommen und der Angegriffene kam ins Krankenhaus. Es gab ja von verschiedener linker Presse auch irgendwie Berichte, wie das abgelaufen ist, welche halt größtenteils aus der Sicht der Antifaschistinnen kamen, wo auch erstmals von einer schlimmeren Verletzung ausgegangen worden ist, weil ich meine mit einem Messer, das kann lebensgefährlich sein. Andere Augenzeuginnen berichteten von viel Blut. Aber anscheinend ist die Verletzung eben nicht so schlimm wie befürchtet. Aber so wie die BZ möchten wir das auch nicht runterspielen. Mit einem Messer, das kann lebensgefährlich sein. Die Person hätte tödlich verletzt werden können. Und da kann man wirklich von Glück sprechen, dass die Person das so heil überlebt hat.
Wisst ihr denn, wie es dem Menschen geht, der mit dem Messer verletzt wurde?
Leider konnten wir bis jetzt nur aus dem Artikel der BZ rauslesen, dass die Person noch am selben Tag aus dem Krankenhaus gekommen ist. Es wird sich aber darum bemüht, Kontakt mit der Person herzustellen, dass wir der Person danken können und sie bei dem folgenden Prozess unterstützen können.
Es gab ja auch Berichte darüber, dass Hagemann noch am selben Tag das Revier verlassen konnte und am nächsten Tag zusammen mit Dubravko Mandic am Tatort gesichtet wurde. Könnt ihr das bestätigen? Tatsächlich, direkt an der Kreuzung, wo das Ganze passiert ist. Da wurden Hagemann, Dubravko Mandic und ein weiterer Mensch, die nicht identifiziert werden konnte. Aber es ist davon auszugehen, dass es sich um eine rechts einzuordnete Person handelt, gesehen. Einer der Jugendlichen hat diese an dem Tatort gesehen und die Nazis wurden auch aufmerksam und haben auf ihn gezeigt. So, ach ja, das ist er doch wieder, haben die Person auf jeden Fall erkannt und wissen, wie die aussehen. Ja, und dadurch, dass es sich halt dabei um gewaltbereite Nazis handelt, ist es nicht zu unterschätzen, dass sie vielleicht wieder zu Pfefferspray oder vielleicht zum Messer greifen werden.
Gab es schon eine antifaschistische Reaktion zu dem Messerangriff?
Also als erstes und auch als ersten wichtigen Schritt gab es ja das Kommuniqué von der autonomen Antifa Freiburg, welches auch in Zusammenarbeit mit den zwei Betroffenen geschrieben wurde. Und andererseits gab es direkt am darauffolgenden Tag ein Outing des Faschisten Hagemann in der Nachbarschaft durch Flyer, wo das Kommuniqué in den Briefkästen in dem Viertel verteilt wurde, damit die Leute wissen, wer bei ihnen in der Nachbarschaft wohnt.
Nachdem Menschen in der Nachbarschaft rumgefragt haben, ob sie vielleicht noch was zu dem Fall wissen, kam auch häufig die Antwort, dass sie nichts wissen. Aber sie haben das Kommuniqué gelesen. Sie haben den Zettel erhalten und freuen sich voll darüber, dass da irgendwie Aufklärung gibt. Und haben sich auch gefreut, dass da eben Leute nachfragen. Und haben denen noch viel Glück gewünscht. Also in der Nachbarschaft ist auf jeden Fall auch ein starker Support gegenüber den Betroffenen. Sowohl dem mit dem Messer verletzten Mann, als auch mit den Antifaschistinnen.
Und über Freiburg hinaus?
Es gab Soli-Bilder aus Frankfurt, aus Lübeck, aus Pinneberg. Auf Twitter war das total am Trenden. Das Kommuniqué wurde von vielen Antifa-Seiten geteilt.
Es ist auf jeden Fall schön, so viel Solidarität zu erfahren und auch Berichte zu lesen von Zeitschriften, die es jetzt nicht ganz so schlecht darstellen und eben nicht die PM der Polizei bzw. der Nazis übernehmen. Das war auf jeden Fall schön und das haben die zwei Antifas auch berichtet, sie nochmal bestärkt. Und sowas hilft, wenn man die ganze Zeit nur so eine Frustration erlebt.
Ihr fordert ja schon länger durch einen angepinnten Tweet, Mandic verpisst sich aus Freiburg. Hagemann und Mandic werden ja öfters mal zusammen gesehen und sind Akteure der rechten Szene hier in Freiburg. Wie schätzt ihr denn die beiden ein?
Vorab wurde der angepinnte Tweet auf dem Twitter-Account zu Hagemann, du mieser Fascho, verpiss dich aus Freiburg geändert. Und zum anderen gerade dadurch, was 2018 schon passiert ist, wo es bei RDL auch Berichte darüber gibt, wo eben der Tatverlauf sehr ähnlich ablief. Und zum anderen gerade dadurch, was 2018 schon passiert ist, wo es bei RDL auch Berichte darüber gibt, wo eben ein Tatverlauf sehr ähnlich ablief, wo zwei linksgelesene Personen eben beim AfD-Plakate abreißen gesichtet wurden und daraufhin eine solidarische Person einen Schlag mit einer Zange auf den Kopf abbekommen hat. Und daraufhin eine solidarische Person einen Schlag mit einer Zange auf den Kopf abbekommen hat. Wir sehen die beiden als sehr gefährlich an. Sehr großes Gewaltpotenzial. Dubravko Mandic hat ja auch die Gruppe S vertreten oder vertritt sie gerade, was eine sehr gewaltbreite Neonazi-Gruppe ist. Dass diese Tat am helllichten Tag passiert ist, zeigt auch, dass sehr wenig Hemmung gerade bei Hagemann besteht. Er hat selbst die Tat gefilmt, genauso wie beim anderen Fall. Er scheint nicht wirklich darüber nachzudenken, was es für Folgen hat. Vielleicht fühlt er sich auch sehr sicher, was ja auch dadurch bestätigt wird, dass er direkt wieder rausgelassen wird, was ihn wirklich nicht unbedrohlicher macht.
Auf die Unterstützung durch Justiz und Polizei gegen rechts kann man ja beim besten Willen nicht bauen. Wie kann man denn der Gewalt von rechts begegnen?
Antifaschistischer Selbstschutz. Leider ist es so, dass man sich in größeren Gruppen tatsächlich sicherer fühlen kann. Man muss damit rechnen, dass man angegriffen wird, gerade auch nach Pöbeleien. Das war den beiden Antifaschistinnen wohl in dem Moment nicht bewusst, dass es als Folge zu einer körperlichen Auseinandersetzung kommen könnte. Das ist aber die Realität, dass man sich als Antifaschistinnen zum Ziel solcher Menschen macht.
Soweit die beiden jungen Antifaschisten, die von Robert H. in der Unterviere am Samstag angegriffen wurden. Das Interview wurde nachgesprochen. Am Samstag fand in Freiburg dann eine antifaschistische Demonstration statt, an der sich etwa 350 Menschen beteiligten. Viel zu viele Einzelfälle, kein Angriff ohne Antwort, lautete der Titel. Der Demonstrationszug lief laut und mit flottem Tempo durch die Wiehre am Tatort angelangt, wo Robert H. eine Woche zuvor mehrere Menschen mit Pfefferspray verletzt und eine Person mit einem Messer niedergestochen hatte, wurde ein Redebeitrag verlesen. Dieser thematisierte den Angriff und stellte ihn in den Kontext seines sonstigen Aktivismus und der verschwörungsideologischen Querdenkerszene.
Liebe Menschen in Unterwiere, liebe Genossinnen, wir befinden uns jetzt an einem Ort des Angriffs durch einen AfDler auf zwei linke AktivistInnen und zwei Menschen, die ihnen geholfen haben. Am Samstag, den 12. Juni 2021, hat der Faschist, Querdenker und AfD-Gemeinderatskandidat Robert Hagemann in Freiburg einen Mann mit einem Messer angegriffen. Der Mann hatte Zivilcourage gezeigt und als Ersthelfer zwei junge AntifaschistInnen versorgt, die Hagemann sofort niedergepfeffert hatte. Der Verletzte wurde mit einer Schnittverletzung am Oberkörper ins Krankenhaus gebracht. Hagemann wurde noch am Tatort von der Polizei festgenommen. Einen genauen Bericht über den Verlauf des Angriffs findet ihr auf der Website der Autonomen Antifa Freiburg. Ebenfalls hat unter anderem der Tagesspiegel einen Bericht dazu geschrieben. Schon lange war Hagemann bei der AfD aktiv. Er kandidierte für die neufaschistische Partei bei der Gemeinderatswahl 2019 in Freiburg, wo er im Zuge der Wahlkampagne mit ehemaligen Stadtrat Dubravko Mandic zwei Menschen angriff, die AfD-Plakate abrissen. Auch da wurden die zwei jungen Menschen gepfeffert und ein herbeieilender Passant, der Hilfe leisten wollte, wurde auch da von Hagemann mit einer anderen Waffe, diesmal einer Zange, angegriffen. In der Querdenkenbewegung in Freiburg hat sich Hagemann auch seit Anfang an beteiligt. Bei den Versammlungen und Autokorsos der sogenannten QuerdenkerInnen kam es oft zu gewaltsamen Übergriffen. Unter anderem wurde ein Mensch von einem Rollstuhl geschubst. Ein anderer Mensch wurde am Rande eines Autokorsos mit den Fäusten mehrmals auf den Kopf geschlagen. Das sind nur zwei von einigen Beispielen, wo die ganz klar rechte, konservative und offen rassistisch und antisemitische Querdenkenbewegung gezeigt hat, dass ihre menschenfeindlichen Ansichten in Taten umzusetzen wissen. Immer mit dabei Robert Hagemann, der hier vor einer Woche auch seine faschistische Ansichten in Taten umgesetzt hatte. Kurz nach seiner Festnahme wurde er übrigens auch freigelassen und die Polizei veröffentlichte in ihrer ersten Pressebericht lediglich seine Sicht, dass er sich angeblich verteidigt habe, obwohl alle bisherigen Zeugenberichten ihn als Angreifer klar kennzeichneten. Es ist mal wieder erschreckend und inakzeptabel, wie lax und unbekümmert die Polizei Freiburg mit solchen brutalen Angriffen umzugeht. Wir scheuen nicht davor zu sagen, dass die immer wieder auffallende politisch rechte Positionierung der Polizei eine entscheidende Rolle spielt. Wir dürfen eben nicht den Fehler machen, uns auf den Staat zu verlassen, wenn es darum geht, Angriffe von Rechtsradikalen abzuwehren. Wir müssen als BürgerInnen und Bürger, als Menschen, die frei und solidarisch leben wollen, uns klar gegen rechts positionieren, selber verhindern, dass Rechte ihre Ideen verbreiten und diese Ideen umzusetzen, indem sie Menschen angreifen. Wir rufen alle Menschen in Freiburg und darüber hinaus dazu auf, sich zusammenzutun, sich zu organisieren und gemeinsam aktiv zu werden, um gegen faschistische Parteien wie die AfD und rechte Bewegungen wie Querdenken Widerstand zu leisten. Letzten Samstag hat sich gezeigt, was passiert, wenn wir das nicht tun. Es wurden Menschen auf offener Straße, bei herrlichem Tag, angegriffen und verletzt. Denn das sind die Taten, die auf die Hetzreden der AfD und der Querdenkenversammlung folgen. Wir lassen uns niemals unterkriegen. Wir kämpfen immer weiter für eine solidarische und selbstbestimmte Gesellschaft. Wir sind hier und wir bleiben hier, bis Freiburg nazifrei ist.
Alerta! Alerta! Antifaschisten! Alerta! Alerta! Antifaschisten!
Nach der Zwischenkundgebung bewegte sich die Demonstration zum Wohnort von Robert H. in der Langemarkstraße. Auf dem Weg wurde Pyrotechnik gezündet und die Nachbarschaft mittels Parolen auf den braunen Messerstecher aufmerksam gemacht. Im Anschluss brachte die Polizei den Demonstrationszug zum Stehen und die Einsatzkräfte zogen ihre Helme auf. Es sei Pyrotechnik in ihre Richtung geworfen worden, so die Begründung. Auch später, kurz vor der Merzhauser Straße, brachte die Demonstration die Polizei die Demo zum Stillstand. Diesmal gab sie an, dass keine Absprachen über weitere Route getroffen worden seien. Nach weiteren Gesprächen ließ die Polizei die Demonstration dann gewähren. Schließlich bewegte sich der Demonstrationszug zurück zur Loretto-Straße zum Ausgangspunkt in der Urachstraße, Ecke Günterstalstraße. Eine Spontandemo von der Günterstalstraße zur Johanneskirche hat die Polizei verhindert. Griechenland wertet die Türkei in Zukunft als sicherer Drittstaat für Geflüchtete aus Syrien, Afghanistan, Pakistan, Bangladesch und Somalia. Das haben Außen- und Asylministerium Anfang Juni gemeinsam entschieden. Wir sprachen mit Karl Kopp von Pro Asyl.
Herr Kopp, was genau ist denn überhaupt ein Drittstaat und welche Rollen haben Drittstaaten in der EU-Asylpolitik?
Ja, es geht kein neues Thema. Es geht um die Konzeption, dass man aus der Türkei ein sicheres Drittland macht. Ein sicheres Drittland für Schutzsuchende, beispielsweise in Griechenland. Das haben wir schon seit 2016 vermittelt, die Konstruktion mit dem Türkei-Deal, damals mit Erdogan, dass man sagt, in Griechenland finden eigentlich nur noch Schnellverfahren in Anführungszeichen unter elenden Bedingungen auf den Inseln statt. Mhm. De facto war es aber so, dass man in den letzten Jahren, schlimm genug, vor allem syrische Flüchtlinge unter dem Aspekt, warst du nicht schon sicher in der Türkei, untersucht hat. Das hat zu viel Elend und Leid geführt, weil auch über 100.000 Menschen sind bis heute unter schwierigsten Bedingungen in den sogenannten Hotspots gezwungen gewesen zu leben und haben dort irgendwie ein Asylverfahren durchlaufen, was nicht fair und nicht rechtsstaatlich war. Und jetzt kommt eine neue Konstruktion, jetzt sagt die neue griechische Regierung, oder nicht mehr neue, aber seit 2 Jahren sind sie jetzt an der Macht und sagt, wir, die Hauptherkunftsländer von Schutzsuchenden machen wir jetzt, die sollen alle dieses Konzept sichere Drittstaaten dem unterworfen werden und sollen möglichst in die Türkei zurückgeschickt werden. Das ist Syrien, Afghanistan und dann haben wir auch Somalis. Damit hat man 66% aller Antragstellerinnen vom letzten Jahr. Und man hat vor allem auch Menschen, die im letzten Jahr 77% aller Menschen, die in Griechenland Asyl bekommen haben, also einen Flüchtlingsstatus, die sollen in Zukunft diesem Konzept unterworfen werden. Ein bisschen kompliziert. Das heißt nämlich, falls sie nicht zurückgeschoben werden können oder abgeschoben werden in die Türkei, werden sie ewig lang inhaftiert werden und werden keinen Status bekommen. Die werden also im Elend leben und werden Menschen sein, die statuslos auf ihre irgendwie geartete Abschiebung in die Türkei warten. Das heißt, einen größeren Teil der Schutzberechtigten nimmt man den Status, führt sie ins Elend und das findet statt ohne nennenswerten Aufschrei. Nein, es gibt überhaupt keinen Aufschrei aus Brüssel, Berlin, auch der Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen ist noch vergleichsweise zurückhaltend in seiner Kritik. Und das ist eine neue Qualität. Ich mache praktisch aus Menschen, die den GFK-Status, also den Genfer Flüchtlingskonvention-Status bekommen sollten, Schutzlose. Nicht mal Tolerierte, sondern Menschen, die irgendwie im Limbo, im Elend leben sollen.
Am 1. Juni, also wenige Tage auch vor dem Ministerialbeschluss, haben ja Deutschland, Frankreich und 4 weitere EU-Staaten auch sich in einem Brief an die Kommission gewandt, in dem sie die Sekundärbewegung von anerkannten Flüchtlingen mit Reisedokumenten aus Griechenland anprangerten und auf Maßnahmen pochten, die Abschiebung dieser Geflüchteten zu ermöglichen. Haben diese EU-Staaten Griechenland denn zu dieser Entscheidung gedrängt?
Es gibt einen zeitlichen Zusammenhang, wie Sie schon sagen. Erst gab es den Brief, wo sich die Deutschland, Frankreich, die Benelux-Staaten und die Schweiz empören, dass anerkannte Flüchtlinge einfach legal weiterreisen, beispielsweise nach Deutschland, 17.000 seit Sommer letzten Jahres, und dann nochmal in Deutschland Asyl beantragen, weil sie sagen, was auch die höchsten deutschen Gerichte mittlerweile sagen, es gibt dort kein Bett, kein Brot, keine Seife für uns. Es gibt gar nichts für uns Anerkannte. Wir haben zwar Papiere, aber wir haben keine Überlebenschance. So, das kritisieren jetzt diese Staaten und sagen, da entdecken sie auf einmal auch die EU-Grundrechtecharta, die verletzt wird, etc. und machen massiv Druck auf die Kommission, auf Griechenland, die sogenannte illegale Ausgabe dieser Papiere, was völkerrechtskonform ist, zu beenden. Sie wollen eigentlich einen Druck erzeugen auf Griechenland, der sagt, okay, ihr kriegt noch mal mehr Geld, aber wir wollen ihr müsst uns auch Garantien liefern, dass wir die Leute abschieben können. Darum geht es. Und dann kommt ein paar Tage später Griechenland, und das ist jetzt kein direkter Zusammenhang, sondern nur ein zeitlicher Zusammenhang, und sagt, okay, in Zukunft werden all diese Menschen, denen wir momentan zu Recht einen Flüchtlingsstatus geben, die werden auch unter das Konzept des sicheren Drittstaats Türkei gefasst und werden entweder abgeschoben nach einem Schnellverfahren, Zulässigkeitsverfahren, wo man gar nicht ihr Inhalt prüft, sondern einfach nur die Frage, was nicht schon sicher bei Erdogan, und dass die Leute dann praktisch ohne Status, entweder sie werden abgeschoben oder sie leben ohne Status schutzlos in Griechenland und werden dann über die Balkanroute unter erbärmlichsten Bedingungen mit Schlepperdiensten versuchen, nach Zentraleuropa zu kommen, aber statuslos. Das ist der Zusammenhang.
Wie schätzen Sie denn auch als Pro-Asyl diese Entscheidung ein? Ist denn die Türkei überhaupt ein sicherer Drittstaat?
Nein, wir haben es von Anfang an gesagt, die Türkei war schon vor dem Putsch und gegen Putsch im Juli 2016 kein sicherer Drittstaat für Flüchtlinge, weil die Türkei auch nach europäischem Recht nicht die Kriterien erfüllt. Zum Beispiel die Genfer Flüchtlingskonvention ist in der Türkei, steht hier unter einem geografischen Vorbehalt. Nur europäische Flüchtlinge können eigentlich einen Schutzstatus nach der Genfer Flüchtlingskonvention bekommen. Die Türkei hat sich meilenweit von Menschenrechts- und Flüchtlingsrechtsstandards in den letzten Jahren wegentwickelt. Es gibt brutale Zurückweisungen an den türkischen Grenzen. Es gibt Schüsse auf Flüchtlinge aus Syrien. Es gibt wahnsinnig viele Mauerbauten um die Türkei herum. Es gibt willkürliche Abschiebungen, vor allem nach Afghanistan, in den Iran. Und dementsprechend ist die Türkei für Schutzsuchende nicht sicher, auch wenn sie zeitgleich 3,5 Millionen syrische Flüchtlinge beherbergt. Also das ist vielleicht erstmal widersprüchlich. Und mittlerweile ist die Türkei auch bezogen auf eigene Staatsangehörige eines der Hauptherkunftsländer von Schutzsuchenden in der Europäischen Union, weil die Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sich so dramatisch verändert hat oder nicht mehr existent ist.
Sie haben ja als Pro-Asyl zusammen mit Refugee Support Again bezüglich der Entscheidung Griechenlands deutliche Worte gefunden, und die haben Sie auch heute nochmal formuliert. Außerdem stellen Sie ja auch in der Presseerklärung von letzter Woche bestimmte Forderungen. Können Sie vielleicht für unsere HörerInnen diese nochmals ausführen?
Ja, wir haben vereinfacht gesagt, dass das Recht auf Asyl mit dieser Entscheidung, aber auch mit der vorherigen Praxis in Griechenland schon de facto weitgehend außer Kraft gesetzt ist in Griechenland. Und das geschieht alles mit tatkräftiger Unterstützung der Europäischen Union oder auch auf Druck der Europäischen Union. Das heißt, die Genfer Flüchtlingskonvention, die wir demnächst feiern, ist in Griechenland, wird die langsam entsaftet. Wir haben gesagt, diese Regelung, diese Staaten als sichere Drittstaaten, also diese Herkunftsländer der sicheren Drittstaatenkonzeption zu unterwerfen, muss sofort zurückgenommen werden. Es muss europäischer Druck ausgeübt werden, dass es geschieht und dass eben auch die Verhältnisse in Griechenland genauer untersucht werden, weil in Griechenland finden de facto systematische Pushbacks, illegale völkerrechtswidrige Zurückweisungen von Schutzsuchenden auf See und auf der Landgrenze statt. Und um diese, das ist praktisch ein elementarer Verstoß gegen Flüchtlingsrechte und das geschieht de facto im Namen der Europäischen Union. Es wird eigentlich, Griechenland wird in diesem Bereich als Türsteher Europas, als Schild Europas gefeiert. Und da zeigt sich, dass es nicht nur die Kritik an Griechenland wichtig ist, sondern man muss sehen, dass Europa Griechenland genau zu dem gemacht hat, was sie wollen, nämlich, dass man möglichst Flüchtlinge von Europa wegholt und deshalb übernimmt die griechische Regierung, die griechischen Behörden betreiben praktisch die schmutzige Türsteherfunktion. Das muss beendet werden. Und drittens haben wir gesagt, das gilt aber ganz generell, dass die Anerkennung von Flüchtlingen, es sind mehrere 10.000, die in Griechenland einen Schutzstatus bekommen haben, vor allem aus Syrien und Afghanistan und Somalia, dass man diese Anerkennung auch wechselseitig anerkennt. Das heißt, dass Flüchtlinge ein Recht haben auf Freizügigkeit nach Anerkennung. Das heißt auch, sie haben das Recht, sie sollten das Recht haben, wie EU-Bürgerinnen das Land ihrer Wahl zu suchen und nicht in Deutschland über Jahre hinweg in der rechtlichen Auseinandersetzung in einer Limbo-Situation leben. Also Freizügigkeit anstatt bürokratisches Hin- und Her-Verhandeln. Das ist eine zentrale Forderung, die nicht neu ist in Europa, aber die man immer wieder erheben muss, weil sonst haben wir eben mehrere 10.000 Menschen, die weiterreisen aus dem Elend Griechenland und dann nirgendwo richtig ankommen, sondern über Jahre hinweg ja, in der Limbo-Situation ohne adäquate Flüchtlingsrechte in Deutschland und anderswo leben müssen.
Griechenland wird die Türkei in Zukunft als sicherer Drittstaat für Geflüchtete aus Syrien, Afghanistan, Pakistan, Bangladesch und Somalia. Das haben Außen- und Asylministerium Anfang Juni gemeinsam entschieden. Wir sprachen mit Karl Kopp von Pro Asyl. Wir haben darüber berichtet, am Samstag jagte ein Mob mit Rufen wie Ausländer raus einen migrantischen Antifaschisten durch Freiburg. Hört nun ein Ausschnitt aus diesem Interview. Was sagt der 35-jährige Antifaschist dazu, dass er 30 Menschen um Hilfe bat und keiner ihm geholfen hat?
Ja, eine alte Dame stieg raus aus dem Fahrrad aus. Das ist ziemlich krass. Und ja, auf diesem Weg, ich bedanke für sie auch, ihre Invention und für die drei Jungen auch vor dem Erwerb. Und ja, für den Menschen, die mir nicht geholfen hatten, die ich konkret Augen zu Augen angesprochen habe. Ich wünsche sie nicht, dass sie in solche Situationen kommen. Einfach, ja.
Ja, krasse Geschichte. Krass, was dir da widerfahren ist. Danke, dass du mit uns die geteilt hast. Und ich wünsche dir auf jeden Fall sehr, sehr viel Kraft und hoffe, dass du das noch irgendwie ein bisschen verkraft oder verarbeiten kannst, was dir da widerfahren ist. Und wünsche mir tatsächlich vielleicht auch ein bisschen mehr Zivilcourage hier in Freiburg, dass Leute eben vor allem bei rassistischen Angriffen nicht nur wegschauen, sondern hinschauen und auch zu eingreifen. Danke dir.
Ja, auf dieser Stelle möchte ich auch bedanken dir auch und für allem, von wem ich jetzt Hilfe bekommen oder die einfach es wichtig sehen zu veröffentlichen oder mir Unterstützung bieten, weil ja, ich fühlte mich wirklich allein, dass niemand hält sich und ja, das fühlt sich gut und ich möchte auch da sagen, dass für jeder, der für sich den Kampf gegen Kapitalismus oder Rechten wichtig hält, möchte ich empfehlen, dass genau so viel Wert legt auf das Fit sein, dass man eben allein kann jederzeit sagen, dass hey, was passiert, das ist nicht in Ordnung. Ich sage nicht, dass jeder muss kampfbereit sein, aber auf Gesundheit achten und dass diese Menschen sind nicht besser von niemandem, die sind haben eigentlich keine Kraft oder Macht und ja, ich möchte alle ermutigen, dass weiterhin aufstehen, wenn sowas passiert oder für andere Unterstützung bieten können. Ja.